Vielen herzlichen Dank. Guten Abend, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich möchte, bevor ich anfange zu lesen, doch zwei, drei Sätze sagen. Ich hatte vor einer Woche, also am vor vergangenen Samstag, eine Lesung in Dresden, wo ich erlebe, in einer ähnlichen Situation, also in einer eigentlich Salonsituation im privaten Rahmen. Und das war was ganz Außergewöhnliches, weil diese Veranstaltung von einem Studenten organisiert wurde. Ich überlege gerade, wie alt er ist. 24, 25 vielleicht. Der seine gleichaltrigen Freunde einlädt, die selber schreiben, die Musik machen. Das war das zweite Mal, einen Samstagnachmittag zusammenzukommen und na, so den, bis in den Abend hinein Programm zu machen, zwischendurch Pause zu machen, etwas zu essen, sich zu unterhalten. Und es war wirklich ein Programm, das begann um 16 Uhr und um Mitternacht bin ich dann nach Hause gegangen. Und alle waren immer noch so aufnahmefähig und freudig bei der Sache. Das war was ganz Schönes. Dieser Student ist auf die Idee gekommen, weil er sagte, früher gab es das doch in Dresden, so Salons, wo der Austausch stattgefunden hat. Also alles das, was im offiziellen Rahmen nicht ging, sei es eben moderne Kunst, klassische Avantgarde, sei es, dass man Gespräche also am Rande führen konnte, wo es auch mal so, wenn auch in verklausulierter Weise um Politisches ging. Und das hat mich sehr gefreut, dass er das wieder aufleben lassen möchte, weil meine liebste Freundin in Dresden oder die liebste Freundin meiner Lebensgefährtin und mir, Renate Glück, eine Dame von jetzt 89 Jahren, genau das gemacht hat, die ganze DDR-Zeit hindurch und solange das jetzt noch ging, so bis vor 10 Jahren vielleicht, nämlich einfach Leute in ihr Haus einladen, richtig auf eine wirklich sehr gute Weise ein offenes Haus zu führen, junge Künstler dort miteinander bekannt zu machen. Zum Beispiel haben sich bei den Glücks Karl Friedrich Klaus und Altenburg kennengelernt als sehr junge Leute. Karl Friedrich Klaus kam aus Annaberg, wollte Dresden besuchen, brauchte eine Unterkunft. Die Glücks haben gesagt, der kommt natürlich zu uns. Und manche der Geschichten, die in diesem Buch Putins Briefkasten drinstehen, kenne ich auch aus Erzählungen von Frau Glück. Und Frau Glück taucht so ein bisschen immer wieder auf. Darum wollte ich das am Anfang sagen. Ich werde so einen Weg durch das Buch machen. Sie sehen so, die Zettelchen sind so überall, was schon darauf hinweist, dass es in diesem Buch bestimmte Motive gibt, die immer wieder auftauchen. Es kommt mal an einem Punkt vielleicht ein Motiv, sei es ein kleiner roter Fleck, nur mal so am Rande in einem Nebensatz und später gibt es ein größeres Kapitel, in dem rote Flecken eine Rolle spielen, sei es in Form von Goldfischen, die in einem Stasi-Gefängniskeller gehalten werden oder sei es das berühmte kleine gelbe Mauerstück, bei Proust, vor dem der Schriftsteller Bergotte sagt, so hätte ich schreiben sollen, wie dieses kleine gelbe Mauerstück auf dem Bild von Vermeer ist. Und dann bricht Bergotte zusammen und stirbt. Das Lustige ist, das ist natürlich kein gelbes Mauerstück, ist natürlich kein rotes Mauerstück, sondern ein gelbes. Aber das Lustige ist, dass in den 50er Jahren Jean Cocteau und Louis Aragon Gespräche geführt haben in Paris über die alten Meister in Dresden. Es war so in der Zeit, mir ist das nicht so ganz klar, ob sie gesprochen haben, bevor die Bilder aus der Sowjetunion nach Dresden zurückkehrten, das war 56, oder ob sie es gemacht haben, als sie gerade zurückgekehrt waren. Sie sind allerdings nicht nach Dresden gefahren, um die Bilder selber anzugucken, sondern sie haben sich anhand von Dias und Postkarten über die alten Meister unterhalten. Und dann gibt es in diesem Gespräch, das ist ein ganzes Buch, so eine Stelle, wo Cocteau plötzlich ausruft und sagt, ja, das ist doch genau wie das kleine rote Mauerstück bei Proust. Das kleine rote Mauerstück. Wobei der Witz ist, auch das kleine gelbe Mauerstück gibt es bei Vermeer nicht. Also das ist eine Erfindung von Proust selber. Es gibt also so kleine Motive, die sich dann aufhalten und auf eine Weise das, das Buch strukturieren. Ich fange aber an zu lesen ganz am Anfang und dann bekommen Sie so einen Eindruck, welchen Impulsen ich folge, wenn ich mich auf den Weg mache. In einer mir selber nicht ganz klaren Anwandlung bin ich heute Morgen fast noch schlaftrunken ins Auto gestiegen und bis an den Stadtrand hinausgefahren, um dort einen bestimmten, ursprünglich maisgelben, mittlerweile aber moosgrünen Postbriefkasten noch einmal zu sehen, dessen Bild mir seit letztem Winter vor Augen steht. Dieser Kasten, erinnere ich mich deutlich, ist neben der Eingangstür zu einem sonst nicht weiter auffälligen Mehrfamilienhaus montiert, und es handelt sich um eines jener unschönen Modelle, Verzeihung, und es handelt sich um eines jener unschönen Modelle, wie sie im Westen vorwiegend in den 80er Jahren überall angebracht wurden, als man klare Formen für unzeitgemäß hielt und abgerundeten Ecken den Vorzug gab, die jedoch die Postkästen nicht eleganter, sondern im Gegenteil noch klobiger wirken ließen. Als ich erstmals nach dem Plattenbauriegel mit dem Postkasten suchte, hatte ich Schwierigkeiten, die Adresse zu finden. Die Hausnummer 101 auf der Radeberger Straße, die an dieser Stelle zu einem schmalen, ungepflasterten Wirtschaftsweg wird, der sich in einen Trampelpfad verliert. Die gesamte Siedlung liegt in einem Gebiet, das früher auf dem Dresdner Stadtplan vielleicht überhaupt nicht, also nur als weiße Fläche, abgebildet war, weil es sich gewissermaßen um ein Stück Russland handelt und, so mein Eindruck, heute immer noch handelt. Weil es sich gewissermaßen um ein Stück Russland handelte und, so mein Eindruck, heute immer noch handelt. Ein Stück Russland allerdings, das auf keiner russischen Landkarte verzeichnet sein dürfte. In der Radeberger Straße 101, die einmal Julian-Machlewski-Straße hieß, im dritten Stock dieses Hauses, an dessen Fassade die Deutsche Bundespost nach 1990, möglicherweise gerade 1992, als der letzte Soldat der Gustruppen die Stadt verließ, den mir in Erinnerung gebliebenen Briefkasten befestigt hat, wohnte während der zweiten Hälfte der 80er Jahre die Familie Putin. Hausnummern und Zugänge befinden sich, wie ich seit dem Winter weiß, als ich im Schnee zahllose Fußspuren sah, auf der anderen Seite des langgestreckten Baus. Sie liegen an einer Straße ohne Namen. Beim Einbiegen in diese Schotterpiste bestätigt sich eine Ahnung, die mir auf dem Weg hierher gekommen ist, denn tatsächlich hat man den Postkasten in der Zwischenzeit entfernt. Nicht einmal mehr verstopfte Bohrlöcher sind in der Betonplatte erkennbar, hinter der das Wohnzimmer im Erdgeschoss liegt, stelle ich fest, als ich die drei Treppenstufen zwischen den klar abgezirkelten Rasenflächen links und rechts zur Haustür hinaufsteige. Offensichtlich sind alle Wohnungen außer einer belegt, wie ich an den Klingelschildern ablese, insgesamt 12 Parteien. Für die zweite Etage rechts, also vielleicht die Wohnung unter derjenigen von Wladimir Putin, steht angegeben Gästewohnung. Sei es, dass sie sich nur noch schwer vermieten lässt, weil die Leute den Gedanken nicht ertragen könnten, über ihren Köpfen trampelte der Geist eines längst entschwundenen Russen herum. Sei es, dass Gäste, wessen Gäste, frage ich mich, es im Gegenteil besonders reizvoll finden, die eine oder andere Nacht in der Vorstellung zu verbringen, oben tigere ein schlafloser Staatspräsident in Spe, unruhig auf und ab. Das erscheint mir jedoch übertrieben. Es passt einfach nicht zu einem Menschen, der stets als äußerst unscheinbar beschrieben wird, um nicht zu sagen gesichtslos. Es kann nicht nur seiner Tätigkeit als Geheimdienstmitarbeiter geschuldet sein, es muss in der Person liegen. Denn es handelt sich um einen Mann, dessen Leben so wenig anekdotisches Material bereithält, dass seine Biografen es als mitteilenswert erachten. Mitgliedern eines hiesigen Anglervereins sei damals der neu beigetretene, aus Leningrad stammende Mann ausschließlich wegen seiner unerträglichen Pedanterie aufgefallen. Er habe stoisch an seinen Ansichten festgehalten, wie etwa der Köder richtig am Haken anzubringen oder die Leine in einem ganz bestimmten Winkel auszuwerfen sei, weshalb seine Vereinskollegen nahe daran waren, die Freude, an der ohnehin nicht gerade außerordentliche Freuden bescherenden Anglerei zu verlieren. Während ich mich ein wenig umsehe und mir Notizen mache, werde ich aus einem der oberen Fenster beobachtet. Von einer älteren Frau, vermute ich. Ich schaue nicht so genau hinauf. Sie hat mir wohl schon zugesehen, wie ich mein Auto auf dem Mieterparkplatz abstellte, ausstieg und durch die Glastür einen Blick ins Treppenhaus warf. Wie ich die Häuserreihe abschritt, 9 Aufgänge insgesamt, die man an der matt rötlichen, 6 Etagen hinaufreichenden Verblendung der sonst gleichmäßig grauen Fassade weithin erkennt. Wie ich mich, am oberen Ende des Blocks angelangt, nach links gewandt habe, wo zwischen den schon lichten Bäumen ein verfallender Zweckbau erschien, vielleicht einmal eine Schule. Und wie ich, hinter dem Schirm wild wachsender Birken, Ahorne und Buchen, den sanften Hang wieder hinunter zu meinem Wagen gehe. Hier, abseits der Stadt, wird immer noch Russisch gesprochen, selbstverständlich, wie ich höre, da mir ein junges Paar entgegenkommt. Nur der Schuljunge in meinem Rücken macht sich einen Spaß daraus, die Zahlen von 1 bis 10 laut auf Englisch zu rufen, und im Vorbeigehen sagt er zweimal zu mir, »Bad Boys«, woraufhin er, die Hand zu einer Pistole formt, mich ins Visier nimmt und dazu ein paar verhaltene Sturmgewehrlaute von sich gibt. »Der Postkasten ist nicht mehr da«, notiere ich mir noch, ehe ich den Wagen anlasse, und denke, »jetzt hat die alte Frau im 5. Stock bald wieder ihre Ruhe.« Während ich an Altglascontainern und einer unter freiem Himmel stehenden Polstergruppe vorbei langsam in Richtung Elbtal rolle und der leere russische Raum bald hinter mir liegt, kommt mir dann aber in den Sinn, jetzt habe ich, abseits des Anekdotischen unterwegs, der Frau am Fenster vielleicht genügend Material geliefert, aus dem sie sich den Rest des Tages eine Anekdote zusammenzimmern kann, um sie am Abend ihrem heimkehrenden Mann zu erzählen, wenn sie am Tisch sitzen und irgendein nicht weiter bemerkenswertes Mahl zu sich nehmen, wie es Ende der 80er Jahre in einer Nachbarwohnung auch bei Familie Putin serviert worden sein mag. Der große Garten, die größte Parkanlage in Dresden, entstand nicht auf trockengelegtem Sumpf, sondern auf Feldern und Wiesen vor der damaligen Stadt. Ursprünglich als Ort für barocke Feste, für inszenierte Jagden auf Rotwild oder Bären, die man durch Waldkulissen trieb, ohne dass es für sie ein Versteck im Dickicht, gar eine Ausbruchsmöglichkeit gegeben hätte. Bis heute führt der große Garten die Wildnis durchweg in gebändigter Form vor, wie sie auch im angrenzenden zoologischen Garten gebändigt erscheint, oder wenigstens durch Gitter, Gräben und Glasscheiben vom neugierigen Besucher getrennt. Was nicht bedeutet, dass die Wildnis mit der Trennlinie zwischen Mensch und Tier verschwindet. Manchmal genügt ein Blick, um die als müde Kinderbelustigung dahinlebende, kaum mehr erkennbar wilde Kreatur dazu zu bringen, sich auch als wilde Kreatur zu gebärden. So etwa 1867, als das Ehepaar Dostojewski, ausnahmsweise einmal nicht knapp bei Kasse, sich bei einem Zoobesuch ein Wildheitsschauspiel bereitet, das weit über alles hinausreicht, was man für das entrichtete Eintrittsgeld erwarten kann. Wie seine Frau in ihrem Tagebuch festgehalten hat, sucht Dostojewski im Raubtierhaus den Blickkontakt mit einem einäugigen Löwenmännchen, fixiert dessen Auge und wird wiederum vom Löwen fixiert, hält dem Löwenblick stand, ohne mit der Wimper zu zucken, und zwingt das mächtige Tier mit diesem Augenspiel seine Wildheit zum Ausdruck zu bringen. Der Löwe beginnt wild zu brüllen, doch Dostojewskis Löwenblick hält stand. Das Löwenmännchen brüllt und brüllt, bis auch die Löwenweibchen ins Gebrüll einstimmen. Woraufhin alle Beteiligten mächtig beeindruckt sind. Die Löwenfamilie offenbar ebenso wie die Ehefrau und Dostojewski selbst. Der sprachmächtige russische Schriftsteller hat dem afrikanischen Löwen in die Seele geblickt, hat ihn ohne ein Wort, ohne ein einziges russisches Wort dazu gebracht, sein Innerstes nach außen zu kehren, in Löwensprache auszubrechen. Aber womit haben wir es bei dieser Geschichte, Hans Blumenberg erzählt sie in seinem Löwenbuch, eigentlich zu tun? Mit einem Lob des, wenn schon nicht im Alltagsleben, so doch beim Zoobesuch mächtigen Gatten? Mit einem Lob der wortlosen Verständigung zwischen Mensch und Tier, zu der nur ein äußerst sensibler Geist fähig ist? Oder mit einem Lob der russischen Sprache, die sich noch dort als mächtig erweist, wo sie gar nicht gesprochen wird? Nein, ich glaube, dem von Dostojewskis Frau im Tagebuch festgehaltenen Dresdner Zoo-Erlebnis hat eine Erfahrung ihre Spuren aufgedrückt, die sich mit einer bald 100 Jahre später notierten Beobachtung eines anderen Autors lesen lässt. Es ist Elias Canetti, der, ohne dabei an die Flucht der Dostojewskis quer durch Europa, durch fremde Sprachgebiete zu denken, einmal im Zusammenhang mit Überlegungen zum Führen eines Tagebuches beschreibt, welchen Einfluss das Reisen auf die Vorstellung von Sprache ausüben könne. Der Blick auf die eigene wie auf die jeweils unbekannte Sprache in fremden Gegenden verändere sich jäh, wenn man, so Canetti, mit unbekannten Menschen spreche, ohne einander zu verstehen, das heißt, wenn man versuche, sich mit Zeichen und vermeintlichen Worten verständlich zu machen. Und er schreibt 1965, als wolle er die Löwenszene von 1807. Ich glaube, das wackelt so ein bisschen. Hm? Und er schreibt 1965, als wolle er die Löwenszene von 1867 kommentieren. Die Sprache, sonst ein Instrument, das man zur Hand haben glaubt, wird plötzlich wieder wild und gefährlich. In der Fremde erweist sich die eigene Sprache als der unzähmbare Löwe selbst. Es heißt, Wladimir Putin genieße es noch heute, sich bei Besuchen in Deutschland in der damals erlernten Fremdsprache zu üben. Ich habe ihn nie sprechen hören. Ich weiß auch nicht, wie frei er sich tatsächlich in Dresden bewegt hat. Ob es einem Geheimdienstmitarbeiter etwa erlaubt war, die Garnison am Sonntagnachmittag zum reinen Vergnügen, aber ein KGB-Mann ist immer im Dienst, gemeinsam mit der Gattin zu verlassen. Allerdings erscheint Putins Figur im Rückblick aus der Masse russischer Dresdner in so vielen Facetten herauszustechen, dass ich ihm auch dies zutrauen würde. Ausflüge in den großen Garten, die, mit der Zeit vielleicht nicht vor seiner Frau, so doch vor seinen Kollegen wie kleine Wagnisse, kleine Abenteuer wirken, insgeheim natürlich von den Vorgesetzten genehmigt sind, als Belohnung für hervorragende Arbeit oder schlicht in Anerkennung seiner generellen Unauffälligkeit, an der sich selbst am Sonntag in der Stadt nichts ändern wird. Die kleinen Grenzüberschreitungen des Ehepaars Putin. In der Nordhälfte des Parks unterhalten sich die beiden auf Russisch. Sobald aber die Hauptallee erreicht ist, wechselt er ins Deutsche, als würde er mit leichter Hand einen Schalter umlegen, ohne die Plauderei mit seiner Frau zu unterbrechen. Er, als Geheimdienstmitarbeiter, auch ein Meister der Tarnung und der Anverwandlung, und sie, die Gattin dieses Meisters, schreiten so eine Weile Richtung Süden, wobei Frau Putin sich niemals anmerken lässt, dass sie von den Worten ihres Mannes womöglich kaum etwas versteht. Leise nickend, stelle ich mir vor, geht sie an seiner Seite. Ihr stiller Stolz und ihre stille Beobachtung der entgegenkommenden Spaziergänger. Ob sie bemerken, dass dieser nicht eben große Mann mit dem nüchternen Gesichtsausdruck gar kein deutscher Muttersprachler ist? Und dann sehe ich die zwei. Sie hat sich bei ihm untergehakt und zieht ihn leicht nach rechts in einen Nebenweg, auch schon zwischen den Bäumen verschwinden, in Richtung Zoo, wo sie wie jeden Sonntag im Raubtierhaus ihre geheime Dostojewski-Gedenkstätte besuchen werden. Dieser Mann raucht nicht, dieser Mann trinkt nicht, man wird ihn nicht in der Nacht auf Montag von der Militärpolizei betrunken aus einem Gebüsch im großen Garten ziehen lassen müssen. Dieser Mann steht still vor dem Löwenkäfig. Und wer weiß, vielleicht reist er, wenn außer ihm niemand im Raubtierhaus ist, seiner Frau zuliebe, auch einmal rasch den Mund auf. In Erinnerung an einen großen russischen Dichter, ebenso wie in Erwartung seiner eigenen Rolle in den kommenden Jahrzehnten.